Vater, ich danke, dass du sprichst jetzt. Ich danke dir für jedes Wort, das du heute mir bewegt hast, in meinem Herzen bewegt hast. Ich danke dir so sehr für jede Ermutigung, Herr, für jeden Freimut, Vater, für jede Stärkung, Herr, für jede liebevolle Zuwendung, für jede Geste, Herr, die du uns durch den Alltag machst. Und ich danke dir, Vater, dass du uns Brot vom Himmel gibst, Herr. Ich danke dir, dass du, Jesus, dass du das Wort selbst bist. Ich danke dir, dass wenn wir es hören, dass wir dich aufnehmen, dass wir dein Herz verstehen, Herr, dass wir dich kennenlernen, ganz persönlich, Herr. Und gleichzeitig, dass unser Geist und unsere Seele genährt wird, Herr. Aus deinem unendlichen Reichtum, durch dein ewiges Wort, Herr, durch das wir geboren sind. Ich danke dir und ich bitte dich um Vater, um guten Boden. Lass unsere Herzen guten Boden jetzt sein für dein Wort. Ich danke dir, Vater, dass du aussendest, um hervorzubringen, was dir gefällt, was dir wohlgefällig ist. Deine Pläne in Existenz bringst. Ich danke dir, dass du zu jedem sprichst heute Abend. Ich bitte dich, dass du das alles hervorbringst, Herr, was dir wichtig ist bei all dem. Ja. Und ich danke dir für deine Nähe, über die wir uns sicher sein können. Ich danke dir für die Kraft, die hinter deinem Wort steht, Herr. Ja, und wir danken dir für dich, Herr, für wer du bist, für was du getan hast für uns, für deinen Charakter, für dein Herz. Wir lieben dich, Vater. Nicht so, wie wir wollen immer, aber wir lieben dich. Amen. Es ist eine große Freude. Judith, ich würde dich bitten, dass du uns das Wort vorliest. Das wäre ganz toll. Und zwar steht es in Markus 10, ab Vers 46. Genau.
Und sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte, er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm: Sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach.
Halleluja. Danke, Herr. Ja, ihr kennt die Stelle, ne? Oder? Jeder hat schon 25 Mal gelesen. Vielleicht auch 125 Mal. Aber ich soll euch heute ermutigen. Und zwar mit dem Satz, dass Jesus sagt: Was willst du, dass ich dir tun soll? Was willst du, dass ich dir tun soll? Was willst du? Ja, Herr, ich will, was du willst, dass du mir tust. Nein, Jesus fragt den Bettler: Was willst du, dass ich dir tun? Meine Frage, war das nicht offensichtlich, was der Bettler wollte? Er war blind. Er wollte sicher keinen Mercedes. Und es war, obwohl Jesus immer wusste, was die Menschen gedacht hatten. Er wusste immer, was in den Gedanken von den Menschen war. Immer. Das heißt an einer Stelle, weil er aber wusste, was die Menschen in ihrem Innern dachten. Jesus hat immer durch die Menschen, er hat die Gedanken, die geheimsten Gedanken, er war Gott auf Erden. Und er wusste, was dieser Blinde wollte. Alle anderen wussten es auch. Aber selbst wenn es nicht so offensichtlich gewesen wäre, hätte er gewusst, was der Blinde gewollt hätte. Aber bei diesem Blinden sehen wir noch viel deutlicher, dass Jesus nicht fragt, weil er eine Information braucht. Jesus wusste, was der Blinde wollte und trotzdem fragt er ihn. Aber vielleicht von vorn. Es ist eine Geschichte von einem Mann, der formulieren muss, was er will. Und wir leben in einer Frömmigkeit und in einer Zeit, wo es populär ist, auch mit einem sehr guten Hintergrund, zu sagen, unser Wille muss sterben. Was wir wollen, zählt gar nicht mehr, weil der Wille des Herrn geschehe. Also dein Wille geschehe, Herr, nicht meiner. Das beten wir im Vater unser. Jesus sagt es im Garten Gethsemane, nicht dein Wille, sondern nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus sagt auch, ich bin gekommen, nicht meinen Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters zu tun. Stimmt? Stimmt. Das heißt aber nicht, dass Jesus keinen Willen hatte. Jesus hatte einen Willen und nur weil er einen eigenen Willen hatte, konnte er seinen eigenen Willen niederlegen. Und das war das Geheimnis, von wem er war. Und ich glaube, Gott ruft uns, von dem Geschenk unseres eigenen Willens Gebrauch zu machen. Oh, jetzt wird es ganz schwierig. Jetzt wird es ganz schwierig. Das klingt ganz arg nach Irrlehre. Ich möchte es erklären und am Ende werdet ihr verstehen, was ich meine. Dieser Bettler, wir bleiben bei der Geschichte. Dieser Bettler sitzt, ich weiß nicht wie lange, aber nicht sein ganzes Leben. Weil er sagt, dass ich wieder sehend werde. Sitzt er an dieser Pforte und er bettelt. Und er hat die Haltung eines Bettlers, der nicht mal sieht, wen er anbetteln kann. Nicht mal die Hände, er streckt die Hände nach oben, er weiß, er hört nur, er ist kein Blindgeborener, der geschärfte Sinne hat von Anfang an. Er ist völlig orientierungslos und hoffnungslos getrieben von dem, was ihm jeden Tag in den Schoß fällt. Damit kann er arbeiten, er kann nichts tun, er kann eigentlich seinen Willen überhaupt nicht Ausdruck verleihen. Er hat überhaupt kein Leben und er sitzt da und er bettelt. Er ist ein Sklave seiner Umstände. Genauso wie die Menschen in Ägypten Sklaven ihrer Umstände waren. Der Pharao hat ihnen gesagt, wann es zu essen gibt, wann sie arbeiten sollen, wann wir aufstehen, genauso wie ein blinder Bettler. Jetzt musst du hier weg, jetzt darfst du bleiben, jetzt kriegst du was, jetzt isst du nicht. Fremdbestimmt, komplett fremdbestimmt. Ist kein menschenwürdiges Leben. Und er sitzt da. Und dann kommt Jesus. Er kommt vorbei und an der Parallelstelle, das steht dreimal in der Bibel, auch ein gutes Zeichen dafür, dass die Geschichte wichtig ist, wie alles andere, aber besonders, steht und erkundigt sich hier, was das sei. Er wusste nicht, was ist das. Und sie haben gesagt, Jesus. Und er wusste, er hat von Jesus scheinbar gehört, und er wusste, das ist meine Chance. Und er schreit, Jesus, Sohn Davids, er wusste, wer er war, erbarm dich meiner. Und er schrie. Er hat nicht gesagt, Herr Jesus, soll ich mal schreien? Das ist ganz schön unangenehm. Erbarm dich, meine. Oh, das ist ganz schön unangenehm. Ja, er hat geschrien. Er hat geschrien um das Erbarmen von Jesus. Er hat geschrien. Warum? Weil er es wirklich wollte. Und dann kamen die frommen Leute und sie haben gesagt, hey, was haben wir still? Wir haben ja eine fromme Veranstaltung. Wir sind so mit Jesus, ja. Und wir wissen, wie das hier läuft und so. Und du machst mal einen Termin, ziehst eine Nummer oder so. Und überhaupt, wer bist denn du? Und so weiter und so weiter. Kennt ihr fromme Sachen und so? Und das darf man so nicht sagen. Ja, wenn der Herr will, dann kommt der Herr und rührt dich an und so weiter und so weiter. Kennt ihr das? Ja, wenn es der Herr will. Ja, wenn es Gottes Wille ist. Gestern habe ich mich mit jemandem unterhalten oder mit Leuten unterhalten. Und ich habe gemerkt, das sind so, die lieben den Herrn von Herzen wirklich, die lieben ihn wirklich. Aber ich habe gemerkt, es sind so viele Lügen da. Irgendwie. Dem einen, sein Vater ist 75 und ich meine, es ist echt absehbar. Ne? 120 kann er werden, das heißt, hat er vielleicht noch, ne, 50 Jahre, aber es ist ne, unwahrscheinlich. Und außerdem ist er krank. Und er wünscht sich, dass er, und er ist nicht beim Herrn. Er ist nicht beim Herrn und die Tür ist zu und so. Und dann, und ich habe ihm gesagt, hey, du musst beten. Du musst beten, beten, beten. Wenn es dir wirklich will, dann hast du Priorität, dann musst du beten. Und dann hat einer gesagt, ja, aber weißt du, Gott hört doch, wenn ich ihn zweimal bitte. Dann, er hat mich doch gehört, wenn er will. Dann wird er es machen. Und ich merke, was für eine Lüge ist das? Wo finde ich das? Wo in der ganzen Schrift finde ich das? Ja, wenn es der Herr will. Wer hat jemals von Gott, ihr empfangt nicht, weil ihr nicht bittet, die dem Herrn diente mit Fasten und Flehen bei Tag und Weihnacht? Kann es sein, dass wir Gott nicht überreden müssen, sondern kann es sein, dass wir, wenn wir mit dem, was wir wollen, was wir wirklich wollen, vor Gott kommen und zu ihm schreien und ihn flehen, dass wir nicht Gott überreden, bis er sagt, naja, okay, sondern dass unser Herz verändert wird. Kann es sein, dass wenn wir ihn etwas bitten, was nicht in seinem Willen ist, dass das der einzige Weg ist, wie er an unseren Willen kommt, damit er ihn durchdringen kann mit seinem Willen? Kann es sein, dass Gott kein Gegenüber hat, wenn wir ihm nicht sagen, was wir wollen? Ja, ich glaube schon. Jetzt sind hier nur Frauen, ich würde auch gerne zu Männern noch sprechen, aber die Sache ist die, stellt euch vor, ihr würdet mal heiraten, ne? Jesus sucht eine Braut, ist euch das bewusst? Ja, Jesus sucht eine Braut. Jesus sucht eine Braut, okay? Aber jetzt drehen wir es halt um. Wollt ihr seid, du bist verheiratet, okay, aber die anderen drei nicht. Wollt ihr einen Mann haben, der keinen eigenen Willen hat? Ja, Schatz, wir machen das einfach so, wie du willst. Wir machen alles so, wie du willst. Du entscheidest es. Wir machen das so, wie du willst. Wollt ihr das? Ist es das, was ihr wollt an Beziehung? Nein. Ja, aber wir denken so von Gott, oder? Wir denken so von Gott, dass er, das ist, ja, wir machen alles so. Und da ist doch keine Power dahinter. Und die Frage ist, ist es ein Zeichen von Liebe, wenn ich was anderes möchte? Schatz, Chinese oder Italiener? Ja? Völlig irrelevante Entscheidung und bisher ein lustiges Beispiel. Und dann sage ich, Schatz, ich würde gerne zum Chinesen gehen. Ey, ich habe so Lust auf den Italiener. Weißt du was? Wir gehen zum Italiener, weil du es willst. Und ich lege meinen Willen nieder. Wisst ihr was? Das ist Liebe. Wenn ich keinen habe, ist mir eigentlich egal. Dann ist es kein Ausdruck von Liebe. Versteht ihr? Unser Wille ist der Altar der Anbetung. Haben wir keinen Willen, haben wir keine Anbetung. Der Mensch ist deswegen, du hast ihn ein wenig, wer ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn ein wenig geringer gemacht als Engel. Warum sind wir in seinem Ebenbild geschaffen? Weil wir haben einen Willen, so wie Gott ihn hat. Und Anbetung bedeutet, wenn mein Wille nicht konform geht mit dem Willen Gottes, dann kann ich ihn niederlegen. Aber wenn ich keinen eigenen habe, ihn nicht kultiviert habe oder mich aus Rückzug und Ablenkung, entweder aus Religiosität, weil ich irgendwo im Ungehorsam bin, oder weil ich irgendwie denke, ich darf keinen eigenen haben und so weiter und so weiter und so weiter. Ich habe keinen Platz für Anbetung. Da ist keine Anbetung. Da ist nichts. Du bist Gott kein Gegenüber. Bist du nicht. Und wenn du mit deinem Willen kommst zu Gott, dann wirst du relativ schnell merken, ob dein Wille sich mit seinem deckt. Aufrichtig. Allerdings, ein Zeichen dafür, dass du nicht mit deinem Willen zu Gott kommst, mit den Dingen, ist ein Zeichen davon, dass du seine Antwort schon kennst. Und dass du es vorm deckelst. Und das ist Rebellion. Und dann kannst du es anstreiten, wie du willst. Aber ganz ehrlich, Gott will wissen, was du willst. Gott ist es wichtig, was du willst. Gott ist es wichtig, was du willst, weil er dich liebt und weil er ein Gegenüber haben will. Okay? Und für den Blinden, der da sitzt, es ist ein Zeichen, das Bild kennt ihr, ne? Ägypten, Sklaverei, ja, und dann rausgeführt durch die Taufe, Judith, durch die Taufe in die Wüste, ins verheißene Land, stimmt? Okay? Und die Knechtschaft vom Pharao war, den Vergleich habe ich bezogen, war ein völliges Fremdbestimmtsein. Und was kostet es die Menschen? Es kostet ihnen ihre Würde. Sie hatten keine Würde, sie wussten nicht, wer sie sind. Sie sind als Freie rausgegangen im Körper, aber immer noch als Sklaven im Geist. Immer noch. Und eigentlich war ihnen die Sicherheit ihrer Sklaverei, die Knoblauch und der Schnittlauch oder was, die Fleischtöpfe Ägyptens, wie man so schön sagt, theologisch, Die waren ihnen sicherer, weil sie wussten, sie mussten keine eigenen Entscheidungen treffen. Ja, sie mussten keine eigenen Entscheidungen treffen. Überhaupt nicht. Sie mussten nicht. Sie hatten keine Eigenverantwortung. Sie mussten nicht formulieren, das und das will ich, weil das wurde alles für sie gemacht. Oder? Ja, und das war mit das Problem. Sie haben zwar sie haben dann nicht nach Gott gefragt, dann haben sie gesagt, ja, Mose, du rede mit ihm. Du rede mit ihm, wir wollen nicht mit ihm reden. Das ist uns alles viel zu, ein Mittler. Ja, wir wollen einen Mittler haben, Und Gott war stinksauer. Stinksauer, weil er gesagt hat, dieses halsstarrige Volk, sie glauben mir nicht, sie vertrauen, weil sie nicht zu ihm gekommen sind. Und dieser Bettler, der sitzt da und ist genauso fremdbestimmt. Und dann kommt Jesus und er schreit. Und die frommen Leute sagen, hey, du darfst keinen freien eigenen Willen haben. Wenn der Herr will, dann kommt er schon zu dir. Er aber schrie umso mehr. Lassen wir uns abhalten, zu Gott zu schreien und ihm wirklich zu sagen, erbarm dich meiner. Weil uns Leute sagen oder uns sagen so, ja, wenn der Herr will. Lügen in unserem Kopf oder um uns rum. Und dann sagt Jesus, bringt ihn her. Warum sollte er hergebracht werden? Ja, weil er den Weg nicht gefunden hätte, er war blind. Ne? Führt ihn her. Warum ist Jesus nicht hingegangen? Gute Frage, oder? Warum ist Jesus nicht hingegangen? Wie gesagt, der schreit so nett, der kann nicht laufen. Also kann laufen, aber findet den Weg nicht, da gehe ich doch hin. Warum? Weil dieser Blinde war in seinem Alltag, in seiner Resignation an seinem Platz gesessen. Und es war ein, Jesus hat diesem Bettler Würde zurückgegeben, indem er ihm gesagt hat, hey, es ist wichtig für dich, dass du aufstehst. Dass du aufstehst von deinem Platz und dann steht dieser Satz und er warf seinen Mantel ab. Das sieht man nicht, aber der kulturelle Kontext ist, das Einzige, was nicht pfändbar war an einem Bettler, war der Mantel. Das heißt, das ist alles, was er hatte. Es war seine Decke, es war sein Haus, es war sein Geldbeutel, er hat damit alles rumgeschleppt. Das war seine Sicherheit, seine kleinen, kleinen Sicherheiten. Seine kleinen alltäglichen Sicherheiten. Die können fromm sein, die können weltlich sein, die können in Sünden sein, sie können auch religiös sein. Spielt keine Rolle halt. Aber das, worin du sitzt, dein Alltag, dein kleines Ding. Und Jesus sagt, ja, komm, komm. Und er musste aufstehen aus seiner gewohnten Position und er musste ins Unbekannte gehen, weil er war blind. Und sein Mantel, seine Sicherheiten abwerfen. Und dann steht er vor Jesus. Und Jesus stellt ihm diese verstörende Frage. Was willst du, dass ich dir tue? Jesus, das ist ziemlich offensichtlich, was dieser blinde Mann will, hätte ich als Petrus gesagt. Warum war es wichtig? Weil es wichtig für den Blinden war, zu formulieren. Es war nicht wichtig für Jesus, es war wichtig für den Blinden, dass er sagt, dass ich wieder sehend werde. Was willst du, dass ich dir tue? Sagen wir Gott wirklich, was wir wollen? Sagen wir ihm wirklich, was wir wollen? Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Heißt es, ich soll alles, was ich will, mein Wille, soll ich einfach bei Gott durchdrücken und einfach Schritte gehen und ganz egal und einfach was ich will? Nein, nicht. Die Bibel sagt halt, lange genug habt ihr den Willen des Fleisches und den Willen des Bauches, den Willen der Nationen getan. Lange genug seid ihr euren eigenen Begierden gefolgt. Lange genug halt habt ihr euren Begierden und eurem Fleisch und der Sünde gedient halt. Und jetzt seid ihr entflohen dem und die Nationen und eure ehemaligen wundern sich, dass ihr nicht mehr mitläuft und sie lästern halt so. Nein, das heißt es nicht. Das heißt es nicht. Aber das bedeutet, Gott zu sagen, was ich wirklich will, weil es ist Ausdruck von Beziehung. Und nur in Beziehung ändert sich was. Und wenn du das, was du eigentlich willst, in deinem Herzen runterdrückst, weil du denkst, du darfst es nicht haben, kann Gott nicht hin und er kann überhaupt nichts tun. Gar nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts. Und das stellt uns vor uns. Und wir haben einen religiösen Dachschaden. Weil wir denken, ja, okay, Beispiel, immer Standardbeispiel bei mir, nämlich gern weiß es, David und Saul, immer dasselbe. David, ein Mann nach Gottes Herzen, ein Riesenvorbild für mich, Jesus sitzt auf Davids Thron und er fühlt sich sehr wohl da. Und er sitzt bis heute da. Er sitzt auf Davids Thron und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. David hat eine Menge Schrott gebaut. Heißt es, wir sollen eine Menge Schrott bauen? Nein. Überhaupt nicht. Das hat eine Menge blöde Konsequenzen. Wenn David einen Fehler gemacht hat, dann sind gleich 10.000 gestorben. Hat mein Prediger gesagt, den ich gehört habe, und das stimmt. Das war toll. Ja? Aber was hat Gott an ihm geschätzt, an David? Dass er echt war. David hat solche Sachen geschrieben wie, Lieblingsvers, ne, von mir halt, Herr, bring sie alle um, die Freunde, die mich treulos verlassen haben. Bring sie alle um. Ich möchte, dass ihre Verwandten, ihre Kinder kinderlos bleiben und dass ihr Blut in ihren Adern erstarrt und im Blut meiner Feinde will ich warten. Das waren sind Worte Davids. Ein Mann nach Gottes Herzen, weil Gott blutrünstig ist? Nein, weil er geliebt hat, dass David Tacheles mit Gott geredet hat. Was er wollte. Und wisst ihr, was das Ende war, wenn ihr mal die Psalme lest? Jedes Mal in so einem Psalm, wo du dir denkst, so, ey, was ist los halt, ne? Irgendwie jedes Mal dreht sich der Psalm am Ende. Du aber erforscht meine Nieren. Du merkst, ob ich auf ungeradem Weg bin. Und es mündet in Lobpreis. Warum? Weil er Gott Raum gibt, das zu durchdringen halt so. Und wen hat er verworfen? Saul, so, dass er am Ende gestorben ist? Der eine fromme Show gemacht hat. Der Gott nicht gesagt hat, was er wollte. Er hat nicht gesagt, Herr, ich will gut dastehen und ich will das Zeug von den Feinden doch einsammeln, obwohl du gesagt hast, ich darf nicht halt so. Na, und er hat es fromm zugedeckt. Ja, wenn der Herr will und ich bringe ihm ja nur ein Opfer und wir nehmen ja nur die Kälber dafür, dass man... Merkt ihr was? Er hat nicht Tacheles geredet. Er war nicht echt vor Gott und er hat seinen Willen nicht formuliert halt. Und deswegen hat er Saul verworfen. David ist König geblieben, auch wenn er Mörder war, auch wenn er Ehebruch betrieben hat und auch wenn er exakt 180 Grad gegen seine Berufung sich mit den Feinden verbündet hat, wo es eigentlich seine Berufung war, diese Feinde aus dem Land zu werfen. Heißt es, dass es okay war? Nein, das war nicht okay. Heißt es, dass wir ermutigt sein sollen, dasselbe zu tun? Nein, das heißt es nicht, das ist gefährlich. Weil du weißt nicht, bis wohin Gottes Güte reicht. Aber es heißt, es bedeutet, dass wir, dass Gott ein Gegenüber haben will. Mose zum Beispiel. Ich gebe noch ein paar Beispiele, um das zu illustrieren. Mose zum Beispiel. Oder noch früher, Abraham zum Beispiel. Abraham redete mit Gott wie mit einem Freund. Und Gott hat zu Abraham gesagt, wie sollte ich, merkt ihr, das ist Beziehung, Freunde, wie sollte ich vor meinem Freund Abraham verbergen, was ich in meinem Herzen vorhabe, Sodom und Gomorra. Kennt ihr die Stelle? Ich habe bestimmt 5-mal schon drüber geheult. Weil das Herz, wie sollte ich verbergen, wie könnte, ist es Gott allmächtig, er muss überhaupt niemandem irgendwas sagen und Rechenschaft geben, er spricht und es geschieht, zack, und es ist einfach nur, wir sind Staub, wir sind nicht mal der Tropfen am Eimer, das Staub auf der Waagschale, sagt der Psalm, wir sind nichts vor ihm eigentlich. Und doch gibt's Menschen, die haben so eine aufrichtige Beziehung mit ihm halt, wo Gott weiß halt, der verbirgt nichts in seinem Herzen, er sagt mir, was er will oder nicht will, ja, irgendwie, und er sagt, wie könnte ich, sagt Gott der Allmächtige, vor meinem Knecht Abraham verbergen, was ich vorhabe. Und dann, kennt ihr diese Geschichte, dann feilschen sie um Seelen. Ja, wenn noch 50 sind, ja, wenn noch 30 sind, wenn noch 25 sind, wenn noch 10 sind. Und er handelt ihn runter. Abraham handelt Gott runter. Hat's viel gebracht? Nein, Sodom und Gomorra ist trotzdem eingeäschert worden. Weil Gott es weiß. Weil Gott immer Recht hat. Wenn Gott dir was sagt und dein Wille ist dagegen, dann wird er Recht behalten. Und Gott ändert seinen Willen nicht, nur weil du was anderes willst. Es wird immer gleich bleiben. Und umso länger du dagegen rebellierst, halt, umso mehr Schaden wirst du nehmen. Aber es geht um dich, nicht um Gott. Aber bleib im Prozess und rede mit ihm so lange, bis dein Wille von seinem durchdrungen ist. Sonst, und glaub nicht, du änderst Gottes Willen. Im Letzten. Weil er weiß es besser. Noch ein Beispiel, Mose auf dem Berg. Gott ist stinksauer, habe ich schon gesagt, halt das goldene Kalb und so weiter und so weiter. Und dann gehen die weiter. Und dann sagt Mose zu Gott, ja, wir gehen jetzt und du musst mitgehen. Und der Herr sagt, nee, ich gehe nicht mit, sondern ich schicke einen Engel vor euch her. Und dann sagt er, wenn Engel vor uns reden, ey, wir gehen nirgendwo hin, wenn du nicht mitgehst. Dann sagt er, ey, ich kann nicht mitgehen, weil bei diesem Volk, wenn ich die nur sehe, ich bringe sie alle um halt. Ich mache sie kalt. Die gehen mir so, ich hasse die. Die sind furchtbar. Und warum hat er sie verschont? Weil Mose eine aufrichtige Beziehung mit Gott hatte. Und dann überredet ihn Mose. Und er sagt, okay, ich gehe mit euch. Ich gehe mit. Und was passiert? Alle sterben in der Wüste. Weil Gott Recht behält. Bis auf zwei. Aaron und Kalle. Gott behält Recht. Und es ist töricht, wissentlich gegen seinen Willen zu handeln. Aber noch törichter ist es, seinen eigenen Willen zurückzuhalten und nicht damit in Beziehung mit Gott zu gehen, weil dann passiert überhaupt nichts. Gar nichts. Und Gott ist es wichtig und er fragt jeden von uns, auch mich übrigens, heute, was willst du eigentlich? Und es gibt Dinge, da ist es gut, nach Gottes Willen zu fragen und da kann es Dissonanz geben. Ja, es gibt Dinge, die sind nicht so einfach zu entscheiden. Okay? Keine Ahnung. Was weiß ich, so die Klassiker, wir sind jetzt alle noch relativ jung, du bist da raus, Christine, ne? Halleluja. Partnerwahl oder so. Oder irgendwas anderes. Ganz egal. Und Gott hat eine Meinung dazu und er weiß den Anfang vom Ende. Und wenn du in deinem Inneren ein klares Ja oder Nein zu irgendjemand hattest, halt so, zumindest bei einem klaren Nein halt, just don't do it. Gott weiß es besser, weil er weiß, was in 25 Jahren ist. Und er weiß halt, wo du dann bist halt. Und er weiß es. Und da hat es keinen Sinn. Aber auf der anderen Seite gibt es Dinge, die sind offensichtlich. Die sind völlig offensichtlich. Der Blinde war blind. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er ist gesandt worden, um Blinde zu heilen. Ja, wenn der Herr will. Es gibt nicht, wenn der Herr will. Das gibt es nicht. Es ist Gottes Wille. Es ist Gottes Wille, dass deine Freunde, deine Nächsten, deine Eltern, deine Bekannten gerettet werden. Ja, es ist Gottes erklärter Wille. Es ist die Frage, was willst du? Willst du das? Und dann ist die Frage, gehst du Schritte aus deinem bequemen Alltag ins Unbekannte hinein und sagst ihm das, ja, weil wann passieren die Wunder? Kennt ihr das? Wir sitzen da und vielleicht schreien wir sogar, vielleicht flüstern wir sogar zum Herrn und sagen, ah, es wäre so gut, Herr, schenk mir Kraft und so. Passieren dann die Wunder? Nein, sollen wir nochmal zu Mose gehen? Gehen wir nochmal zu Mose. Wann passieren die Wunder? Die Wunder passieren, er führt das Volk Israel raus und dann stoßen sie ans Rote Meer. Ein großes Wunder. Ne? Dann stoßen sie ans Rote Meer. Hinter ihnen die Feinde, vor ihnen das Meer. Unmögliche Situation. Keine Chance. No way out. Und Mose ist sehr clever, oder? Mose ist ein guter Leiter. Er macht das, was am allersinnvollsten und am allerbesten ist. Er geht auf die Knie und betet. Das ist sehr gut. Ist wirklich gut. Ist die beste Reaktion, die es gibt, oder? Stimmt auch. Ist auch die beste Reaktion. Aber schauen wir mal, was die Antwort Gottes ist. Er sagt, Herr, jetzt musst du was tun. Wisst ihr, was Gott sagt? Kennt ihr die Stelle? Gott sagt, muss nicht nachschlagen, ich weiß nicht mehr. Gott sagt, was schreist du zu mir? Gott sagt, was schreist du zu mir? Streck deinen Stab aus und teile es mir. Warum? Weil es keinen Sinn macht zu beten? Nein, aber Gottes Wille war klar. Die Frage ist, wann passieren die Wunder? Die Wunder passieren, wenn du auf Gottes Wort hin Schritte ins Unsichtbare, ins Unmögliche gehst, im Glauben. Dann passieren die Wunder, vorher nicht. Bei der Brotvermehrung springen wir mal ganz breit durch die Bibel hin und her, ja? Ganz weit hinten zu ganz weit vorne, ja, Speisung der 5000 zum Beispiel. Picknick von einem kleinen Jungen, ja, 5 Brote, 2 Fische oder 3 Fische, 4000, 5000 spielt keine Rolle. Alles dasselbe unmögliche Szenario, okay? Und dann, gebt ihr ihnen zu essen. Dasselbe, ne? Ah, wir haben kein Brot, Herr, ne? Hilf! Und so. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, wie gebt ihr ihnen zu essen? Herr, wir haben 5 Brote und 3 Fische. Okay, bringt's her. Er dankt, er bricht, er schaut zum Himmel, er segnet. Und dann, auf einmal kommen um die Ecke 2 LKW-Tieflader vom Kalchreuther Bäcker. Mhm.
Ja? Stimmt? Nein. Nein, kommt nicht. Es verändert sich überhaupt nichts. Aber die Situation ist unter Gottes Hand. Und es ist gesegnet. Und was mussten die Jünger machen? Sie mussten den Wahn, der habt ihr euch schon mal das vorgestellt, sie mussten den wahnwitzigen Schritt vollziehen, drei kleine Körbchen zu nehmen und vor ihnen sind 4000 Leute und anfangen, das auszuteilen. Ey, beim ersten hätte ich gesagt, ey, du kannst mal dran riechen. Maximal, ja. Und wenn jeder nur ein Brösel bekommt, hätte es nicht gereicht. Versteht ihr, was ich sagen will? 5 so Fladen halt, Brot. Ich meine, es ist halt so ein, wahrscheinlich so ein Dürren oder so halt. Wahrscheinlich nehme ich mal an. Also, was gab's damals für Brot? So Fladen halt irgendwie. Und 3 so Fischchen halt. Ich meine, es war jetzt kein Schwertfisch wahrscheinlich. Ist ja völlig egal. Auf jeden Fall muss man sich das vor Augen halten. Sie mussten gehen und sie mussten austeilen. Und bei jedem Mal dachten sie so, Herr, ich gebe 3 Leuten was zu essen. Dann ist vorbei. Aber dann passiert das Wunder. Nicht magisch und so eine Tafel, Tischlein, deck dich. Gott ist kein magischer Gott. Gott arbeitet durch unser hingegebenes Natürliches. Er arbeitet durch das, was wir haben. Und dadurch kriegt er die Ehre. Er kriegt die Ehre, dass er Unmögliches möglich macht, wenn Menschen im Glauben gehen. Die Frage ist, was willst du? Die Frage ist, was willst du? Noch ein Beispiel. Petrus auf dem Wasser. Jesus läuft übers Wasser und Petrus, mein Petrus, ne, I love it. Herr, wenn du es bist, ruf mich zu dir aufs Wasser. Und der Herr sagt, ich bin's, komm. Und dann wird Petrus aus dem Boot levitiert und schwebt über die Reling vom Boot. Von Geisterhand, seine Beine strecken sich automatisch und er steht auf dem Wasser. Nein, er musste aufstehen, unter dem spöttischen Blick seiner verängstigten Mitjünger vorbeigehen, den Fuß aus dem Boot setzen und einen unmöglichen Schritt wagen, etwas tun, was unmöglich ist. Und das Wasser hat ihn getragen. Die Frage ist, was willst du? Ja, Herr, ich will prinzipiell Weltfrieden und dir folgen. Nein. Was willst du? Ja, Herr, und ich will, dass dein Wille geschieht. Und Gott sagt, ich will eine Braut. Was willst du? Das siehst du durch die ganze Schrift, dass Gott möchte, dass sein Volk seinen Willen formuliert. Er sagt, Mose sagt zum Beispiel ziemlich am Ende, oder Josua sagt es zum Volk Israel, sagt er, heute habe ich vor euch gelegt Segen und Fluch. Und ihr entscheidet. Heute habe ich vor euch gelegt, wenn der Baal Gott ist, dient dem Baal. Wenn ihr dem Herrn folgen wollt, dann folgt dem Herrn. Aber was wollt ihr? Entscheide dich. Und dann, aber Herr, ich habe keine Kraft, aber Herr, ich kann nicht. Ja, richtig, natürlich. Heißt es, es ist nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, ne? Sondern der aus Gott geboren ist. Das ist nicht, es ist nicht aus dem Fleisch, das ist nicht, ja, wir wissen jetzt prinzipiell, was Gott von uns will und dann machen wir jetzt halt alles aus dem Fleisch, weil Gott ist mit uns. Das ist nicht meine Theologie, Freunde. Das ist nicht das, was ich meine. Aber ich will sagen, halt, es kommt Gott darauf an, was willst du? Bist du bereit, deinen Platz vor Jericho in deiner Blindheit aufzugeben und aufzustehen und Gott wirklich zu sagen, was du willst, halt, und dann Schritte zu gehen ins Unbekannte, und Gott kann dieses Wunder tun. Oder willst du warten, bis eine Brotvermehrung, bis der Truck vom Kalchreuther Bäcker kommt? Der wird nicht kommen. Das Brot vermehrt sich, wenn du gehst. Wenn du nicht gehst, dann passiert überhaupt nichts. Ja, aber wenn der Herr will, das ist die fromme Beruhigung für ein laues Herz. Und ich bin damit im Boot, Freunde. Ich sage das nicht, ne? Ja, es ist unser Wille, den wir niederlegen sollen, können wir nur niederlegen, wenn wir einen haben. Und wenn wir mit Gott bleiben. Und wenn es bedeutet, dass du in manchen Beziehungen genau weißt, dass du in Rebellion bist und was anderes willst, als was Gott für dein Leben will. Und es Dinge in deinem Leben gibt, die willst du von ganzem Herzen unbedingt. Und Gott weiß, und Gott hat dir schon mehrfach gesagt oder dich spüren lassen, dass er es nicht will. Also, dann ist es das Dümmste, was du tun kannst, einfach davon zu rennen und das fromm anzustreichen. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Das ist Sau. Und den hat Gott verworfen. Die weise Entscheidung ist, zu Gott zu gehen und zu sagen, hä? Ich will nicht reingehen, zum Beispiel. Hä? Ich will eigentlich das haben. Das will ich. Ich will das. Und du weißt es. Du weißt, ich bin vor dir und es ist das, was ich will. Und du weißt es. Und ich weiß, dass ich es nicht wollen soll. Ich weiß auch, dass es nicht richtig ist. Aber ich werde nicht den Fehler begehen, auch noch, nur wegen dem bisschen von meiner alten Natur, das noch da ist, auch noch dem Teufel die Chance zu geben, mich von dir wegzuziehen, nur weil da eine Dissonanz ist. Dein Leben lang wird eine Dissonanz da sein. Das Endziel ist ein ganz anderes, dass wir durchdrungen werden und dass sein Wille unser Wille ist automatisch, aber das wird nur dann passieren, halt, wenn du in Beziehung mit ihm bist. Nur dann. Und wenn Gott will kein Haustier, Gott will kein ferngesteuertes Auto, halt, er will keine Marionette, er will ein Gefäß zu seiner Ehre haben, wo er selber drin leben kann, aber damit muss erstmal ein Gefäß sein, halt, ja? Und natürlich bedeutet das auch Entscheidungen zu treffen, zu sagen so, nein, ich weiß es nicht, Gottes Wille, und ich schneide es von mir weg. Aber auch das ist eine Willensentscheidung, mich darauf zu konzentrieren und zu sagen, hey, ich will in meinem Leben das und das und das. Das will ich. Und meine Entscheidungen drehen sich darum. Wenn ich unentschieden bin, keinen Willen habe und irgendwie so floating, ja, irgendwie, dann passiert überhaupt nichts. Ich komme nirgendwo hin. Befreundeter Prediger hat so eine, der Hartl aus Augsburg hat eine Predigt, habe ich neulich gehört, das hieß, eine der schlimmsten Krankheiten überhaupt im geistlichen Bereich ist PVS, Potenzialverrottungssyndrom. Und das geht genau darum halt, dass Menschen keine Struktur haben und so, das war was anderes, also ein ganz anderes Thema. Aber darum geht es. Die Frage ist, was willst du? Und es gibt Dinge, die sind, da musst du überhaupt nicht nachfragen. Die sind Gottes Wille. Die sind Gottes Wille. Es gibt Dinge, du musst nicht nachfragen. Gott will, dass du ihm nachfolgst. Gott will, dass du in Geistesgaben wächst. Gott will, dass du sein Wort kennst. Gott will, dass jeder Mensch, den du triffst, ihn kennenlernt und gerettet wird. Gott will, dass seine Herrlichkeit, seine Macht, seine Schönheit, seine Klarheit durch dich leuchtet. Das ist sein erklärter Wille. Sein erklärter Wille ist, dass du sein Zeuge bist. Sein erklärter Wille ist, dass Menschen durch dich geheilt werden, Dämonen schreiend wegrennen. Die musst du nicht jagen, wie manche es auf den T-Shirts haben, sondern dass sie schreiend wegrennen. Gott will, dass sein Wort läuft, dass du Wunder siehst. Gott will, es ist Gottes erklärter Wille, dass du ihn kennst und zwar wirklich kennst. Dass du sagst, ich kenne meinen Gott, er hat mir gestern das und das gesagt. Und wenn dir jemand was anderes sagt, say, ich kaufe das nicht, weil ich weiß, was mein Gott mir gesagt hat. Ich höre seine Stimme, ich bin sein Schaf, ich kenne ihn, er kennt mich, ich höre ihn, ich folge ihm, Dankeschön. Und ich bin mir sicher, das ist sein erklärter Wille. Die Frage ist, was willst du? Das ist die Frage. Was will ich? Und ich glaube, dass wir da anfangen müssen. Und ich finde das ermutigend. Ich finde, das ist herausfordernd auch, aber ich finde das super ermutigend. Weil ich merke, krass, Gott nimmt mich ernst. Er nimmt mich ernst. Er ist Gott allmächtig und er will wissen, was willst du, dass ich dir tue. Und noch was. Ich zumindest, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei euch drei, ich weiß, dass ihr alle richtig von neuem geboren seid. Ich weiß, dass ihr den Unterschied kennt. Ich weiß, dass ihr nicht, ja, für mich ist das ein Unterschied. Ich weiß, dass ihr Jesus wirklich liebt, alle drei. Und ich hoffe, ihr wisst es auch von mir, dass wir ihn wirklich lieben, dass wir wissen, was ein neues Leben bedeutet, dass wir das spüren können. Das habt ihr alle, alle drei. Und manchmal wünschen wir uns, dass wir dass wir Würde bekommen, dass Gott uns, wie viele Self-Help-Strategien und komische seelische Fleischpredigten gibt es, die sagt, ja, Gott hat dich angenommen und er liebt dich und Psalm 139 wird buchstabiert halt, ja, und in Zahlen ausgerechnet und dann nochmal wieder gekaut und das ist so wichtig, aber irgendwie berührt es nicht. Könnte es sein, dass Gott dir Würde geben will, indem er dir zeigt, dass es ihn interessiert, dass du eine Stimme hast vor ihm und dass er, genauso wie mit dem Blinden vor Jericho, dich fragt, dich aufstehen lässt, dich zu ihm kommen lässt und all die Anforderungen, von denen du vielleicht meinst, halt Gott verlangt viel von dir und irgendwie ist es so anstrengend und irgendwie hat der Teufel dir erzählt, das macht Gott, weil er es von dir verlangt und irgendwie ist seine Liebe auch davon abhängig und so weiter und ich kenne diese ganzen Sachen halt. Ne? Aber könnte es sein, dass Gott dich dazu herausfordert, um dir Würde zu geben? Weil er sagt, lange genug warst du eine Marionette vom Teufel und jetzt bist du ein Gegenüber. Du warst ein Sklave von dir selbst und damit vom Teufel, von deinen eigenen Begierden. Und jetzt willst du ein Sklave Christi sein. Es wird ja dann auch immer zitiert und so weiter. Ja, aber es ist ein unterschiedliches Sklaventum. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich nenne euch Freunde. Und es hat was mit Liebe zu tun. Ein Sklave kann nicht anders. Aber ein Liebhaber bleibt da aus freiem Willen. Und das ist Anbetung, Freunde. Und könnte es sein, dass er uns Würde geben will? Die 10 Ältesten in den Offenbarungen, sie legen ihre Kronen nieder. Ja, das heißt, sie haben welche. Könnte es sein, dass unsere Krone auch ist, dass wir wie Gott eine Entscheidungsfreiheit haben, einen Willen haben und dass er uns auffordert, den zu formulieren? Auch wenn es bedeutet, dass es Dissonanz gibt, aber nur in dieser Dissonanz ändert sich was und könnte es sein, dass er dir Würde, dein Herz, deine Identität zurückgeben will und sagen, ich habe dich einzigartig geschaffen, wenn du auf die Predigt, ja, du bist einzigartig und so weiter und so. Das stimmt alles, aber die Frage ist, wenn du im nächsten Moment gesagt bekommst, du darfst keinen eigenen Willen haben, doch, Jesus hat gesagt, ich sage das einfach nochmal, I'm preaching it, ja, ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern den des Willen des Vaters zu tun. Ja, das heißt, aber Jesus hatte einen. Ja, und könnte es sein, dass bei den Dingen, die Gott vielleicht von dir verlangt oder Gott, wo du weißt, du sollst es tun, es fällt dir unendlich schwer, könnte es sein, dass Gott dir durch diesen Schritt aus deinem Sitzen vor Jericho auf ihn zulaufen und dann das zu formen, könnte es sein, dass Gott dir deine Würde zurückgeben will und sagen will, ich nehme dich ernst, ich will dich zu einem Mann Gottes machen, der ein Rückgrat hat, der mich hört. Könnte es sein, dass er uns Würde zurückgeben will? Und könnte es sein, dass die Bequemlichkeit von dem Mantel und dem Staub und dem den Betteln und rumgeschubst werden im Geist, ne? Könnte es sein, dass Gott sagt, hey, jetzt steh auf. Steh auf und komm zu mir, wag diesen Schritt und es wird deine Person stärken und deine Anbetung wird umso größer sein. Und das Endziel ist letztlich, dass wenn wir so mündig mit Gott sind, und das heißt nicht, dass wir uns nimmer bewusst sind, wer er ist. Er ist Gott allmächtig, wir beugen uns vor ihm und wir haben nicht irgendwie so dieses falsche, ach mein Papa, irgendwie so. Und dieses, mir ist das ein bisschen zuwider, nicht weil ich die Intimität nicht schätze und nicht stimmt nur so halt, aber Es ist okay halt. Oder ich wollte jetzt nicht, Alex, weil du nennst ihn manchmal so und ich finde es okay. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, so dieses eine Vertrautheit, die so süßlich ist, dass Gott wie so eine Schmusedecke ist. Das ist es nicht. Gott ist der Herrscher der Welt halt. Und es ist keiner kann leben, der nicht wiedergeboren ist, der ihn sieht. Das ist Gott und er ist dein Vater, der dich liebevoll in die Arme nimmt und dich tröstet, ja. Durch den Heiligen Geist, ja, das ist er. Und er ist nahbar. Aber es ist ein Wunder. Es sollte uns den Atem noch nehmen, ja. Und nicht wie so eine Schmusedecke, die wir dann wieder weg, ne. Das ist wichtig, ja. Aber vor dem Kontext, wie krass ist es, dass Gott nach unserem Willen fragt? Und fragt, was willst du eigentlich? Was, Was willst du eigentlich? Willst du mir folgen? Ja, okay, aber was willst du wirklich? Und oftmals wissen wir es nicht und denken, der Laster kommt um die Ecke. Und ja, und Herr, ich will dir folgen und mach irgendwas durch mich, aber ich will eigentlich nicht wirklich involviert sein und will da so reinstolpern und dann schauen wir mal. So hat nie jemand irgendetwas für Gott getan. Ja. Never. Genau. Und ich mag uns ermutigen, dass wir einfach, das war mir wichtig irgendwie, und beziehungsweise eigentlich war es mir gar nicht so wichtig, es kam ja heute einfach auf einmal, wusste ich, was zu tun ist heute. Aber ich mag euch ermutigen und ich mag auch mich ermutigen erneut, weil ich musste ja immer selber durch vorher und dann auch hinterher, dass wir aufrichtig und tacheles mit Gott reden und ihm wirklich ausdrücken, was wir wollen, und dass wir Wunder erwarten können, innere, äußere, wenn wir auf sein Wort hingehen. Natürlich muss es sein Wort sein. Und du kannst nicht einfach im Glauben gehen, wo du weißt, Gott hat ihm schon längst widersprochen, oder? Ne? Das wird nicht funktionieren. Das wäre falsch, aber ich glaube nicht, dass wir da in Gefahr sind, oder dass ich euch das sagen muss. Das seid ihr alle gesund genug. Wie gesagt, aber ich mag uns ermutigen, dass wir uns neu bewusst sind, dass Jesus uns fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und dass wir unseren Willen formulieren und dass wir Wunder erwarten können, wenn wir aufstehen und Schritte gehen ins Unbekannte, gemäß dem, was wir wollen, in Gemeinschaft mit Gott. Amen.